warum gibt es denn an deutschen Schulen keinen Zukunftsunterricht? Warum ist das kein Fach, wenn doch Geschichte ein so eminent wichtiges Fach ist? Zeitreise in die Vergangenheit zu romantisieren, ist eigentlich ein männliches, hetero, cis Privileg. Das wird nur geiler, wenn du genau diese Attribute hast. Wenn du, je weniger du marginalisiert bist in der Gegenwart, desto geiler wird's, weiter zurückzureisen, weil deine Macht zunimmt, dein Selbstverständnis ist ein größeres und in den Sphären, wo wir hinreisen wollen, da ist es dann immer gleich in der westlichen Welt. Ich würde nicht sagen, Futurismus geht nur über Empowerment, sondern andersrum auch. Richtiges Empowerment ist in der Zukunft, weil wenn du sehr empowerment-bedürftig bist, heißt es, dass in der Vergangenheit sehr viel Struggle liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute habe ich mit David Zabel gesprochen über Afrofuturismus, über Gedanken für die Zukunft und auch über die Frage, ob wir eigentlich so viele Sachbücher lesen sollten, wie wir es tun und so viele Podcasts hören, wie wir es tun. Das Schöne daran ist auf jeden Fall ein Blick in die Zukunft, ein Blick in Fantasie und es ist eine ganz besondere Folge. Ich hoffe, sie gefällt dir. Dave, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Kulturvermittler aus Kassel, in der popkulturellen Bildung aktiv. Das heißt, ich suche mir Bildungsinhalte aus popkulturellen Phänomenen und versuche Menschen, groß und klein, Sachen beizubringen. Ich bin im Schulsystem tätig, bin an einer Berufsschule in Kassel, bin an einer Gesamtschule an einer sehr, sehr schönen. Und dort versuche ich, neue Formate mir auszudenken mit Kulturschaffenden, weil ich auch selbst Vorsitzender des Kulturbeirats der Stadt Kassel bin und mich ganz viel mit der freien Szene und mit den großen Häusern und allem dazwischen beschäftige. Ich bin bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland im Beirat, bei der ISD. Also schwarze Community liegt mir am Herzen. Empowerment ist auch ein wichtiger Bildungsinsatz. Ich möchte Leute positiv bestärken und über einen ganz wichtigen Ansatz und eine ganz wichtige Persönlichkeit auf meiner Reise als Kulturvermittler, als Popkultureller, möchte ich heute auch mit dir sprechen gerne.
Das ist auf jeden Fall schon ein gutes Anteasern sozusagen von dem, was wir besprechen. Mit einem ersten Blick in die Sachen, die wir sonst im Spielfeld-Podcast besprechen, könnte das so wirken, als ob das, worüber du redest, rausfällt. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns das mal anschauen, weil das hängt eigentlich total eng mit Gesellschaft zusammen. Was uns ja total viel beschäftigt, ist immer die Frage, wie wir gesellschaftspolitische Phänomene vermitteln können und Menschen handlungsfähig machen können, sich eben im besten Fall für ein demokratisches und rassismuskritisches Miteinander auszusprechen und eben auch einzusetzen und uns beschäftigt ganz viel, was Leute so im Alltag machen können. Wir sprechen heute über Afrofuturismus, wir sprechen über Science Fiction und auf den ersten Blick könnte man ja denken, okay, das ist doch einfach nur Privatvergnügen und Freizeit, aber ist es eben nicht. Was hat für dich ganz kurz als ersten Einstieg, wir gehen gleich in die Tiefe, Science Fiction mit Politik und unserer Gesellschaft zu tun?
Ja, total viel. Also Science Fiction erstmal ist so ein total politisierter Begriff von Zukünften, die wir uns ausdenken und in Medienformate pressen. Es ist dann, wenn man es ganz streng und bieder übersetzt, eine Wissenschaftsfiktion, ne, um die es sich handelt. Und deswegen sagen wir im Afrofuturismus, der ja eigentlich dann stattfindet, wann immer schwarze Menschen ihren Träumen von der Zukunft Ausdruck verleihen, auf irgendeine kreative, künstlerische Art und Weise. Und deswegen reden wir viel lieber, wenn es um marginalisierte Zukünfte geht, reden wir lieber von der spekulativen Fiktion. Und das hat dann so ein bisschen diesen Schulterklopfer für Homo Sapiens, was für geile Laser und Raumschiffe wir in der Zukunft bauen, so ein bisschen zur Seite geschoben und konzentriert sich vielmehr darauf, wie wir in Zukunft denn zusammenleben werden und wie wir zukünftige Herausforderungen, die vielleicht sogar noch ein Ticken schwieriger sind als gegenwärtige, meistern können. Und deswegen ist es ein hochpolitischer Ansatz. Vor allen Dingen, wenn man auch ein bisschen zurückschaut, Futurismus ist nicht nur in eine Richtung die Zukunft, sondern Futurismus kann auch sein, in dem Werkzeugkoffer ist auch drin, dass man an einem Punkt an die Geschichte zurückgeht und sagt, was wäre denn passiert, wenn sich bestimmte Sachen anders entwickelt hätten. Ich bin mit meiner Vortragsreihe Ihr Erstkontakt mit postkolonialen Außerirdischen, fange ich auch immer an mit dem Song We've Almost Lost Detroit von Gil Scott-Heron. Wir hätten fast Detroit verloren. Worum geht's in dem Song? Was meint er damit? Ganz einfach, in den 60er Jahren hätte es ein beinahe Kernschmelze in einem Reaktor nahe Detroit gegeben. Und Gil Scott-Heron bedient sich dann des afrofuturistischen Musters des Neuerzählens einer alternativen Realität und der Frage, was wäre passiert, wenn das wirklich zu einem Chernobyl-Level-Desaster gekommen wäre, also der größt anzunehmende Unfall, wofür ja dann auch GAU steht. Detroit wäre bis heute eine Geisterstadt und auch so lange wir irgendwie alle leben würden und für tausende Jahre wahrscheinlich unbewohnbar, zumindest für Homo sapiens. Und das wäre unheimlich großer Verlust gewesen. Also die Sicherheit und die Bedürfnisse der Menschen über Energiegewinnungsbedürfnisse zu stellen, ist dann so eine Frage, die man sich stellt. Was wäre denn passiert, wenn? Und nicht erst sich die Frage stellt, was ist denn jetzt passiert? Wie reagieren wir denn jetzt darauf? Ist auch etwas. Und Neuerzählen von Sachen, Weitererzählen von Sachen und Zukunft erschaffen und den eigenen Platz in einer zukünftigen Erzählung beanspruchen und zu claimen. Darum geht's im Afrofuturismus und in allen Futurismen eigentlich im Kern.
Ja, das ist auch voll spannend, weil das auch genau der Grund ist, weshalb wir dich eingeladen haben, weil wir merken, wir klären ganz, ganz viel auf darüber, was gerade passiert, was wir besser verstehen müssen, was es vielleicht für rechte Strukturen gibt, für Verschwörungsmythen, alles Mögliche. Und wir sind immer damit beschäftigt, etwas, was passiert, abwenden zu wollen oder etwas gegenhalten zu wollen. Und was ich an deiner Perspektive so so spannend und so wertvoll fand, ist eben die Frage von, wann nehme ich mir eigentlich Zeit, auch zu überlegen, wie ich es gerne hätte? Wann nehme ich mir einen Moment, um durchzuatmen und zu sagen, okay, was ist denn die Vision, mit der ich arbeiten möchte? Und ich will dich gerne einmal, du hast gerade schon zwei Medien angesprochen, ich glaube einmal Buch, einmal Song, aber ich würde, glaube ich, gerne in deine Beziehung zu Büchern gehen, weil du einfach auch ganz viele Bücher in den Vorschlägen im Vorgespräch mitgebracht hast. Was ist so ein erster Moment, ein erster Berührungspunkt, den du mit Büchern hattest, die in die Richtung gehen, die dich, was ist so der erste Moment, wo du das Gefühl hast, das ist was, damit möchte ich mich mehr beschäftigen?
Ich muss dann erstmal ein bisschen weiter noch zurückgehen und ist die Geschichte. Okay. Genau, wir sind ja variabel. Zeit ist ja keine Linie, ist also so ein Kreis, wie wir dann vielleicht doch auch vermuten können. Also ich würde gerne an den Punkt zurückgehen, wo man mit den meisten Büchern in Kontakt kommt in der Kindheit, und das ist die Schule. Und ich habe mich jetzt schon sehr lange gefragt, warum gibt es denn an deutschen Schulen keinen Zukunftsunterricht? Warum ist das kein Fach, wenn doch Geschichte ein so eminent wichtiges Fach ist? Warum gibt es das Fach noch nicht, das Zukunft heißt? Da könnten wir ja genau diese Tools lernen und nicht nur reaktiv, wie du das sehr gut und treffend beschrieben hast, reaktiv ein Verhältnis zur Zukunft aufbauen und reaktionär sein, sondern selber shapen und selber anfangen zu träumen und selber manifestieren. Das ist ja dann so erstmal das Erste. Und der Ort, wo ich das eigentlich als Kind nur vorgefunden habe, wo ich mit der Zukunft spielen konnte gedanklich, sind Science-Fiction-Medien, sind Serien. Also das ist meine erste Begegnung mit Zukünften, war die Serie, Anime-Serie Captain Future, die glücklicherweise auch im DDR-Fernsehen lief. In der DDR bin ich geboren, aber 1986 und weniger Jahre später war ja Deutschland schon wieder vereint, aber nichtsdestotrotz war das etwas, was mir tatsächlich mein Onkel an die Hand gegeben hat, der das in der DDR auch geguckt hat. Und das DDR-Regime war ja schon so, ach ja, Weltraum, das ist eigentlich ganz in Ordnung, so, ne, was der Klassenfeind da vielleicht ab und zu mal macht, so, da finden wir ja eigentlich auch ganz gut. Und wir müssen ja auch wissen, man hat sich ja in einem langen Wettrennen im Weltall mit dem Westen befunden, aus Sicht des Ostblocks, und das haben sie dann doch gestattet. Das lief im West- und im Ostfernsehen parallel. Und das war für mich das erste Mal, ich bin ja bei meiner Oma aufgewachsen, ich kannte gar keine Trickfilme außer Sendung mit der Maus und so, also das ist alles, was öffentlich-rechtlich ist. Und dann plötzlich Laser, Roboter, Aliens, das war plötzlich, das hat meine Fantasie total getriggert, die dann durch die 90er hindurch auch lebhaft bleiben sollte. Und dann hat mich alles interessiert, was irgendwie Außerirdische sind und Raumschiffe und Science-Fiction. Und ich habe auch tatsächlich westliche Science-Fiction von weißen Männern meistens gelesen, also 1984, Snow Crash, Schöne neue Welt, so diese ganzen Klassiker haben mich natürlich auch immer interessiert. Aber mein Moment des Erwachens im futuristischen Sinne war der Anfang der Xenogenesis-Trilogie von Octavia Butler mit dem ersten Buch Dämmerung. Das war auch meine futuristische Dämmerung, wo ich, der sich bis dato und immer noch als Science-Fiction-Nerd bezeichnet hat, erstmal gesehen habe, was es bedeutet, als auch gerade als schwarzer Leser schwarze Zukünfte zu konsumieren und wie, was das für eine Frischzellenkur für mich war, weil man doch andere Sachen bemerkt hat und man hat so eine ganz, ganz spezielle Verbindung plötzlich gespürt, aber im ersten Moment, was mir gefallen hat, ich musste erstmal auf die Welten klarkommen, weil man, wenn man Nerd ist, wird man schnell so versnobbt, was Medienkonsum betrifft und man guckt so einen Film und dann denkt man sich so nach einer halben Stunde, naja, habe ich schon gesehen, ist 500.000 Mal, die Trope kenne ich schon und kann ich dir sagen, was gleich passiert. Also ich werde selten überrascht von Sachen. Das kommt nicht so oft vor, weil ich sehr viel konsumiert habe. Und bei Octavia war das so, wow, was hat die denn jetzt konstruiert? Ich habe so vieles in Frage gestellt. Und dann nochmal zurück zu deinen liebsten Installments zu gehen und das nochmal anzugucken und wirklich nochmal deine Lieblingsfilme und Serien aus einer anderen Perspektive anzuschauen und aus einer kritischen Perspektive vielleicht auch anzuschauen. Das ist wirklich der wahre Wert, den ich jeder Person ans Herz legen möchte.
Weißt du, wie alt du ungefähr warst, als du das erste Mal ein Buch von Octavia Butler gelesen hast?
Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist jetzt 6 Jahre her. Es war vor der Pandemie schon noch mal ein bisschen deutlicher. Ich würde mal so sagen, 2019, 2018 war das. Und das hat mich wirklich total durcheinander gewirbelt. So, es war nichts mehr so, wie es mal war für mich, muss ich echt sagen. Gerade auch, weil Aliens ja immer ein großer Reiz waren für mich. Ich liebe alle Filme mit Außerirdischen. Ich weiß noch, dass mich ihre Werke auch vor allen Dingen dann durch die Pandemie begleitet haben, ganz stark. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit 7 Bücher von ihr gelesen, weil ich total eintauchen wollte in ihre Welten. Und das Schöne bei ihren Büchern ist natürlich auch, dass man ihr so sehr nahe kommt, weil sie ist immer die Protagonistin irgendwie. Und da ist eine schöne Linie drin, die dich näher an sie bringt. Und sie ist ja bedauerlicherweise 2006 viel zu früh verstorben nach einem schweren Sturz. Und aber trotzdem hat sie, glaube ich, ein literarisches Vermächtnis hinterlassen, was nicht nur für schwarze Menschen etwas ist. Das möchte ich auch nochmal hier deutlich sagen. Afrofuturismus ist nicht nur etwas für schwarze Menschen. Afrofuturismus ist ein wirklich gesunder und produktiver und konstruktiver Perspektivwechsel auf Zukünfte, an denen alle Menschen und auch nicht nur marginalisierte Menschen, an denen alle Menschen etwas abgewinnen können, wenn sie denn wollen und wenn sie sich ein bisschen drauf einlassen und selber zum Träumen sich einladen lassen. Und ich glaube, ja, Lucia Clifton hat es mal gesagt, eine US-amerikanische Poetin, you cannot create what you cannot imagine. Also unser Resonanzraum muss ständig wieder vergrößert werden, unserer Vorstellungskraft. Wenn der so ein ganz kleiner Muskel ist, wo nur Fantasy und Vorstellungskraft drin ist, dann ist das, was uns dann in der Zukunft erwartet, kann dann auch nicht toll werden, sondern wir können nur das erschaffen, was wir uns vorstellen können. Und wenn unsere Vorstellungskraft keine Grenzen mehr kennt, dann kann Homo sapiens vielleicht auch nochmal die Kurve kriegen und diese Herausforderung des 21. Jahrhunderts meistern. Kreativität und alles andere wird dadurch angeregt und deswegen bin ich auch ein ganz felsenfester Verfechter von dieser Position, die natürlich durch Octavia Butler im literarischen Sinne groß gemacht wurde, aber zum Beispiel im musikalischen Sinne natürlich Sun Ra, einer ist, der im Jazz sogar nochmal improvisatorischer war als ohnehin eine sehr improvisatorische Musikrichtung und sich dann eine Persona gegeben hat eines Saturnianers. Er hat ja auf uns geschaut als Homo sapiens, als Außerirdischer und hat gesagt, was ihr da macht, das ist ja total blöd, weil bei uns beim Saturn, da läuft das ganz anders. Also ich gucke schon auf euch hier, ne? Und dann ist das aus dieser Othering Erfahrung, also diese Andersartigkeitserfahrung, die rumzudrehen und künstlerisch zu bearbeiten und die als Ausgangspunkt, als Start Basis Cape Canaveral, was auch immer, zu nutzen, um selber kreativ zu werden, ist sehr schön. Also das, was dich ausgrenzt, eigentlich nehmen und sagen, ja, ich auf jeden Fall, ich gehöre nicht zu euch, ich bin ein Außerirdischer, ich komme gar nicht von diesem Planeten. Und ihr kleinen Erdlinge, ja, wir kommen hier vom zweitgrößten Planeten, wir haben sogar einen Ring, wir sind viel schöner auch. Und was ihr hier macht, das ist ja total lächerlich. Und das ist dann immer so schön, Homo sapiens tut es, glaube ich, ganz gut, mal einen Blick auf sich zu kriegen.
Ich glaube, das ist gleich eine perfekte Überleitung, weil ich dachte, bevor wir jetzt so ganz viel auf der Metaebene sprechen, du hast uns ja auch ein paar, also dir ist sogar schwer gefallen, dich runter zu reduzieren sozusagen auf die wichtigsten Bücher, die du jetzt vielleicht heute mit uns teilen möchtest. Aber du hast uns auch Beispiele mitgebracht. Magst du uns mal einfach so in der Praxis, du gibst ja auch total viel Workshops dazu oder arbeitest viel dazu, mal mitnehmen auf eine Gedankenreise in dein erstes Buch, was du heute mit uns teilen möchtest?
Genau, und mein erstes Buch ist dann Dämmerung, was ich gerade schon erwähnt habe, Teil der Xenogenesis-Trilogie von Octavia Butler. Und da geht es natürlich.
Darf ich dich kurz was fragen?
Ja.
Ist Xenogenesis ein Wort, was ich vorher kennen muss, bevor ich in das Buch einsteige?
Nein.
Okay.
Absolut nicht.
Dann vielleicht kenne ich es hinterher.
Ja, ganz sicher geh ich später nochmal gerne drauf ein. Die Trilogie, die hat auch den Namen Liliths Brut, ne, ist auch die gewesen, die ich dann als erstes von ihr in der Hand hielt und die für mich meine Vorstellungskraft nochmal wirklich aufgebrochen hat. Es geht um mein Lieblingsthema, Erstkontakt mit außerirdischem Leben hier auf der Erde. Ich sage explizit auch wirklich hier auf der Erde, weil mir das wichtig ist, wenn wir über Migration und Kolonialismus sprechen. Es ist ein sehr, sehr interessanter Datensatz, wie sich westliche, weiß-männliche Science-Fiction diesen Erstkontakt vorgestellt hat. Denn da schwingt sehr, sehr viel mit. Wenn ich mir vorstelle, dass Lebewesen aus einem anderen Sonnensystem, aus einer anderen Galaxie hierher kommen, dann gibt es keine krassere Migration und keine Migration, die weiter und mehr verändert für uns Homo sapiens als diese. Das ist das Bahnbrechendste, was der Menschheit, glaube ich, passieren kann, wenn hier morgen Außerirdische landen. Und genau das passiert bei Xenogenesis, hier steht es auch. Im ersten Buch Dämmerung passiert genau das. Und die Aliens kommen nicht irgendwann, die kommen nach einem atomaren Weltkrieg. Alle Machthaber haben auf den roten Panikknopf gedrückt und haben alle Raketen losgelassen und demnach sind auch 98% aller Menschen bereits tot. Und es existieren noch wenige kleine Enklaven von Homo sapiens, die natürlich durch die Strahlung auch ein sehr, sehr schlimmes Dasein fristen. Und genau zu diesem, also sei das nicht schon schlimm genug, genau zu diesem Zeitpunkt treten die Oankali auf. Es ist eine außerirdische Spezies, die schon Millionen Jahre durchs Weltall reist und so lange schon durchs Weltall reist, dass sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich ihr Heimatplanet ist. Und die haben die Philosophie, dass ihre Existenz erst begonnen hat, als ihre Reisen anfingen. Also auf dem Planeten, das war so eine fetale Zustand für die. Und als sie erforscht haben und wirklich zu einer im Weltraum lebenden Spezies wurden, dann hat ihre Existenz, das ist der Beginn ihrer Geschichtsschreibung, wie unser Geburtsdatum ist das für die der Eintritt in die Reise. Und das sagt dann auch sehr viel über das Mindset der Außerirdischen auf. Und das Schönste ist einfach auch, dass die Menschheit dann irgendwo auch kolonialisiert wird von denen, ne? Und der Spieß halt mal rumgedreht wird. Und bei all den Außerirdischen, die in der Popkultur, mit der ich aufgewachsen bin, auf der Erde landen, sind, ich mache das auch gerne in meinen Workshops und Vorträgen, ich kategorisiere die Außerirdischen der Popkultur des 20. Jahrhunderts immer. Also die einen haben eine Bruchlandung, die anderen sind schon längst hier, sitzen vielleicht auch hier im Raum und sind getarnt unter uns und die anderen sind unser eigener Kolonisatorenspiegel, also verhalten sich exakt genauso, wie wir uns verhalten würden, wenn wir auf einen neuen Planeten jetzt kommen würden, der belebt wird von intelligentem Leben. Das heißt, unterdrücken, unterjochen, wir sind jetzt hier Chef. Und wir wollen euch nur helfen. Und das Problem, was Homo sapiens in dem Buch dann auch hat, ist, wir sind für die Oankali sowas wie für uns Homo sapiens halt Hunde sind. Beeindruckend, wenn wir keine Hunde kennen würden, ja, und die in unserer Realität nicht existieren würden und hier kommen jetzt auf einmal 20 Golden Retriever-Welpen rein, wir würden ja nicht mehr klarkommen, ja. Und genauso toll finden uns auch die Oankali, aber halt so ein Haustier toll und kein, wow, was für beeindruckende Geschichten erzählst du mir denn jetzt, toll, sondern süß. Die finden uns süß und erforschenswert. Das ist, wir sind etwas, was sie nicht kennen. Und die können, ich möchte nicht zu viel vorwegbringen, aber die können, die sind halt aus Sphären unterwegs, die können die, den Boden anfassen und es wachsen essbare Pflanzen. So, das Level. Die können auf Genetik und DNA und Stoffe und Zusammensetzungen in unserem Periodensystem, das können die nach Belieben verändern. Die sind eigentlich Alchemisten. Organalchemisten. Und die wollen ganz viel DNA und sammeln alles in sich. Und haben eine sehr hochentwickelte, auch sozial hochentwickelte Spezies, die wir nur, und das ist das Interessanteste, bis zu einem bestimmten Wand verstehen. Ich nehme immer das Beispiel von einem Hund, der mit einer Leine raus will und sagt, ich möchte jetzt Gassi gehen, kommuniziert zu dir und du musst deine Steuererklärung machen und kannst nicht. Und sagst du, nee, jetzt gerade nicht, Hasso, es geht nicht, ich muss hier bis 23.49 Uhr abschicken, sonst kriegt das Finanzamt wirklich einen Ausraster und ich kann dir kein Futter mehr kaufen. Also bitte, ja, es ist in deinem Interesse, dass ich das mache. Das kannst du ihm ja natürlich nicht rüberbringen. Alles, was Hasso versteht, ist nein. Ja? Und nicht mal nein, jetzt nicht, gleich, sondern nein. Das ist das Einzige, was er versteht. Und vor dieser Wand stehen die Oankali die Menschen bei den Oankalis wunderbar oft, dass dieser Vibe kommt. Das könnte ich dir jetzt erklären, aber verstehen würdest du es nicht. Ne? Und damit erstmal klarzukommen, ist sehr wichtig, weil das war ja das Bahnbrechende für mich, weil viele Science-Fiction-Filme, die ich geguckt habe, da sind die meist kriegerisch, weil ich auch sehr Action sehr gern mag. Und wir mit einer Spezies, die hierher kommt, treten die Menschen ja ganz oft in Augenhöhe auf in einer militaristischen Auseinandersetzung, ja. Wie töricht eigentlich. Wesen, die weiter reisen und schneller reisen können, als wir ins Weltall gucken können, die wir nicht haben kommen sehen über Jahre, die Wurmlöcher nehmen, um vielleicht irgendwo zwischen die Galaxien zu hoppen. Wenn die herkommen, sind wir die Nummer zwei. Es gibt keinen Krieg. Es sei denn, es ist der einsekündige Krieg. Der wird dann in die Geschichte der Menschheit eingehen, als der Krieg, der eine Sekunde dauert. Ansonsten, wir können uns eigentlich nur unterwerfen und hoffen, dass sie bessere Kolonisatoren sind, als wir es jemals waren. Und das ist der große Gehalt, und das ist wirklich auch nur ein Bruchteil, der Anfang, den ich jetzt erklärt habe, von dieser Trilogie, die wirklich einen sehr großen Denkprozess in mir ausgelöst hat und auch dafür gesorgt hat, dass ich nicht nur Afrofuturismus untersuche, sondern auch die Werke von Octavia Butler weiter erforschen wollte, unbedingt.
Ich überlege gerade, du hast ja mehrere mitgebracht. Möchtest du direkt ins nächste hüpfen oder möchtest du bei dem noch kurz stehen bleiben und in die Tiefe gehen?
Ich würde dich gerne fragen, glaubst du an Außerirdische? Oder ja.
Okay, ist natürlich direkt eine sehr philosophische Frage. Ja. Privat Maggie an. Ja und nein.
Okay.
Ich glaube nicht an ein menschliches Abbild. Ich finde es total faszinierend, dass immer, wenn wir uns eine andere Lebensform vorstellen, die aussehen wie Menschen,
ja,
in einer anderen Farbe.
Ja.
Also ich finde das unfassbar fantasielos. Ich habe richtig Spaß daran zu glauben. Ich glaube, dass, falls es andere Existenzen gibt, wir total egoistisch darin sind, uns vorzustellen, dass sie sich sonderlich für Menschen interessieren. Mhm. Ich glaube, dass Menschen für uns faszinierend und in der Realität der ganzen Welt ziemlich banal sind. Mhm. Und wenn, dann habe ich Lust, sozusagen da meine Fantasie loszulassen und zu denken, hey, wofür interessieren die sich eigentlich? So, was für Sinne haben die? Haben die wirklich einen Körper, mit dem die reisen? Oder ist das was ganz anderes?
Ja.
Also ich finde, wir sind ein bisschen zu einfallslos, wenn wir über Außerirdische nachdenken.
Absolut. Es gibt von Tate Thompson ein ganz interessantes Buch, Rosewater heißt das. Und da sind die Außerirdischen tatsächlich sowas wie Sporen, die wir gar nicht wahrnehmen, die atmen wir ein.
Oh, ich hoffe, Pilze sind Außerirdische, das fände ich richtig,
ich glaube, Pilze sind Außerirdische, tatsächlich, ja. Die sind mit irgendeinem Meteoriten mal hergekommen und die können ja auch miteinander reden.
Das finde ich eine schöne Idee.
Und ja, auf jeden Fall die Form. Die Oankali interessanterweise haben eigentlich so eine Schneckenkriechform. Für uns Menschen nehmen sie die Form, eine Form an, die für uns überhaupt verdaulich ist, weil sie auch wissen, dass wir das sonst nicht checken würden. Wir könnten die nicht ernst nehmen und wir wären die ganze Zeit von dem Äußeren, mit dem Äußeren beschäftigt, weil es so anders ist. Also die machen es dem Menschen dann auch ein bisschen einfacher. Aber die Form ist auch sehr wichtig, weil ganz gerne in der Popkultur des 20. Jahrhunderts stellen wir uns dann die Aliens gerne so vor wie diese kleinen Kriechkäfer, die hier unten so zu unseren Füßen sind, nur in groß, ja. Also ja. So sehr primitiv auch.
Die sehen auch häufig aus wie Insekten.
Insektoid, stimmt. Genau. Und so ein bisschen ja, und das ist natürlich, wir wollen dann schon auch nochmal so ein primitiv denkenderes Wesen vom anderen Stern haben. So käferartig, das ist dann immer okay. Oder so sehr, sehr glatt, glitschig, androgyn. Oder so kuschelig, fällig wie Alf. Dann, yeah. Damit es wenigstens so als Teddybär verkauft werden kann. Ne? Das geht dann auch immer ganz gut auf. Also, und die Notsituation, in der Aliens auch gerade auf Erden kommen, wie E.T. und Alf, finde ich auch immer ganz spannend, weil das ist ja eigentlich dann so ein Retterkomplex, der dann auch im Homo sapiens ganz fest drinsteckt, der meistens in so einer gutbürgerlichen weißen Familie irgendwie im Kinderzimmer wohnt oder in einer Garage und vor den Behörden versteckt werden muss. Es ist ja auch dann sehr interessant, was dann so Bruchlandung andererorts betrifft und auch in der Migrationslanguage. Alien ist ja ein illegal alien nennen, dass die Amis auch gerade jetzt unter der Trump-Administration hat dieser Begriff illegal alien ja wieder eine Renaissance entwickelt, wo sich der Bürgermeister von Chicago, wo er es jetzt letzte Woche mal gegen gewehrt hat, bei einer Pressekonferenz gesagt, bitte nicht so. Ja, es sind Personen und es sind keine Aliens. Aliens ist Science Fiction hier, ja. Aliens ist irgendwie Raumschiff. Und das ist es. Aber ich möchte nochmal drauf zurückkommen, glaubt man daran oder nicht, dass die existieren? Akte X ist ja auch so eine beliebte Serie in den 90ern gewesen und der Mulder vom FBI, einer der Hauptprotagonisten, hatte immer ein Poster, da war so eine UFO, so eine verschwommene UFO-Aufnahme und da stand immer drunter, I want to believe. Und es ist sehr interessant, wie sehr wir Menschen und gerade Leute, die den Weltraum beobachten, sich auch danach sehnen, dass es Außerirdische gibt. Und ich würde dieses I want to believe gerade in der aktuellen politischen Lage eher in so ein I want to leave umbauen, weil ich glaube, das könnte die Bescheidenheit, die Homo sapiens ganz dringend nötig hat dieser Tage, gerade gegenüber von Natur, erhöhen, wenn hier irgendwann mal eine Spezies kommt, die auch mal auf uns guckt. Und ich wünsche mir das. Das macht es aber ein bisschen schwierig, weil ganz viele Phänomene am Himmel ja immer von diesem Wunsch, Aliens entdecken zu wollen, bevölkert sind. Und das dafür sorgt, dass irgendwie alles Aliens, wenn man keine Erklärung für irgendeinen Wetterballon hat, der abgestürzt ist und irgendwo rumflattert, dann waren es immer Aliens. Und da wehren sich die Wissenschaftler dann auch gegen oder sie sind sich diesem Effekt bewusst. Aber ich gehöre auch dazu. Ich wünsch mir einfach, dass hier mal Leute kommen. Also wenn es irgendwie Hilfesignale gäbe, ich würde gerne die Verantwortung in eine höhere Spezies als Homo sapiens geben für diesen Planeten. Das wünsche ich mir. Sorry.
Ist okay, das ist dein gutes Recht, dir das zu wünschen. Was hast du uns noch mitgebracht?
Ich würde gerne über ein weiteres Buch von Octavia reden. Und zwar hat das auch damit zu tun, was wirklich meine erste ganz große Liebe in Sachen Science Fiction war. Und das ist nämlich der Film Zurück in die Zukunft. Also wenn es irgendwas gibt, was ich mindestens genauso geil finde wie Aliens, dann sind es auf jeden Fall Zeitreisen. Ich gucke mir alles an, was Zeitreisen betrifft, die Zeitmaschine Bill und Ted und natürlich auch Zurück in die Zukunft. Das habe ich irgendwie als 6-Jähriger, 5-Jähriger das erste Mal geguckt und ich fand das großartig. Also er reist von den gegenwärtigen Jahr 1985, 30 Jahre ins Jahr 55 in die Vergangenheit. Und ich habe mich damals immer so in ihn hineinversetzt, was ist, wenn du deine Eltern triffst, die dich jetzt anmeckern und du bist so Teenager und die sind dann auch so Teenager und du kriegst mit, ey, die rauchen auch heimlich, die machen genau das, was die uns verboten haben. Und das ist, glaube ich, eines der großen Punkte, was die Leute einfach lieben an dieser Geschichte. Das ist einfach mal das ist, wonach wir uns immer gesehnt haben. Mensch, ich würde mal gerne wissen, wie ihr in meinem Alter wart, ne? Und Marty McFly als weißer Highschool-Boy aus Kalifornien ist natürlich auch dann in den 50ern, ja, weil es ja zieht sich irgendwie um. Die finden seine 80er-Jahre-Klamotten alle schräg. Er zieht sich um, der haut sich die Pomade rein natürlich, ne, redet ein bisschen in dem Slang. Und dann so nach einer Woche ist er komplett angepasst und fällt überhaupt gar nicht mehr auf. Wohingegen ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand mit einem schwarzen und einem weißen Elternteil in diese Rolle käme, der wie ich ist, dann müsste man ja erstmal in zwei verschiedenen Schulen suchen. Marty McFlys Eltern haben sich natürlich an der gleichen Highschool kennengelernt, wie das einfach so ist, wenn man verheiratet ist. Und die Highschools waren ja noch bis in die 60er Jahre getrennt, schwarze und weiße Menschen. Und das ist dann ganz interessant. Und irgendwann hatte ich auch diese Perspektive, die mir durch den Afrofuturismus geben würde, dass ich nochmal ein bisschen kritisch auch auf meine Lieblingsfilme gucke. Ich kann das auch noch romantisch gucken, gar keine Frage. Aber es ist dann sehr lohnenswert, auch eine schwarze Perspektive darauf zu richten und zu sagen, ja, Moment, wenn Marty McFly schwarz wäre, wäre der Film ein ganz anderer gewesen. Und ich hoffe, ich bin ja sehr skeptisch, was KI betrifft, ja, aber ich hoffe, dass es irgendwann mal mit einem einfachen Prompt kann man Marty McFly mal zu einem schwarzen Jungen werden lassen und sich dann mal überlegen, wie das ist. Und eigentlich ist die Wahrheit, die in Kindred, dem nächsten Buch, was ich vorstellen möchte, steckt, ist Zeitreise in die Vergangenheit zu romantisieren, ist eigentlich ein männliches, hetero, cis Privileg. Das wird nur geiler, wenn du genau diese Attribute hast. Wenn du, je weniger du marginalisiert bist in der Gegenwart, desto geiler wird's, weiter zurückzureisen, weil deine Macht zunimmt, dein Selbstverständnis ist ein größeres und in den Sphären, wo wir hinreisen wollen, da ist es dann immer gleich in der westlichen Welt. Und je marginalisierter du bist, desto gefährlicher sind Zeitreisen eigentlich. Also irgendwann, wenn es Zeitreisen geben wird, ich weiß, dann wird da so ein Disclaimer sein irgendwo, wenn sie folgenden Gruppen angehören, empfehlen wir ihnen, Waffen mitzunehmen oder sich mit einer Nahkampfausbildung auszustatten, weil es ist nicht ungefährlich. Also wir reisen zurück und ich fand das ganz gut. Eine Freundin aus Kassel, die schwarz ist, hat mal gesagt, ja, meine Freunde haben auch mal dann so fantasiert, nachdem wir diesen Film geguckt haben, wo wollt ihr hinreisen? Ja, geil, Swing in die 20er, oh, Rock'n'Roll und Woodstock und hier. Und wo willst du hin? Und dann sagt meine Freundin so, ich bin schwarz, ich kann nur in die Zukunft reisen. Es gibt nur eine Richtung für mich, alles andere wäre irre, auch als schwarze Frau vor allen Dingen, ne? Und es geht nicht. Und daraus kann er eigentlich auch, das kann man ja kultivieren. Wir haben nur die Zukunft. Es gibt es nur. Wir müssen, und das hat Octavia Butler selbst sehr, sehr gut gesagt, to survive, know the past, let it touch you, and then let the past go. Ja, also um zu leben, überleben, muss man seine Vergangenheit kennen, man muss sich von ihr berühren lassen. Und dann ist es aber auch Zeit, die Vergangenheit loszulassen, hinter sich zu lassen, weil wir müssen nach vorne gucken. Es gibt keine Alternative. Der Struggle der Vergangenheit ist wichtig für unsere Identitätenbildung. Aber wenn das abgeschlossen ist, wenn du damit im Reinen bist und damit in Kontakt gekommen bist, dann Volldampf nach vorne. Das geht nicht anders. Und bei Kindred ist es so, dass die Protagonistin Dana einfach nicht in so einem schicken silbernen Auto versehentlich zu schnell fährt und dann in die Vergangenheit, sondern die wird einfach abrupt von einem Moment auf den anderen in die Vergangenheit gerissen. Und das fand ich allein schon in der Prämisse ganz interessant, dass wir ja nicht selber irgendwie fahren, fliegen oder in eine Telefonzelle steigen, sondern einfach, das ist auch ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn man es liest tatsächlich, weil sie jeden Moment wieder zurückgerissen wird und dann, wenn sie wieder in der Gegenwart ist, ist es so ein Vor und Zurück ganz viel. Und sie wird nicht an irgendeinen Punkt in die Vergangenheit gebracht, sondern genau an dem Punkt, wo sich ihre weißen Vorfahren mit ihren schwarzen Vorfahren treffen. Das ist auf einer Sklaverei-Ranch in Maryland und genau an diesem Ort, wo diese Verbindung zustande kommt ihrer Vorfahren, wird sie immer wieder zurückgezerrt quasi. Das ist ein unheimlich spannendes Buch und ein total aufregendes zu lesen. Und das hat mich über Zeitreisen einfach auch mal nochmal anders nachdenken lassen und wie ich das anstellen würde. Und Zeitreisen sind für mich jetzt nicht mehr das, was es vorher war, das Konzept.
Ich habe auch direkt, ich weiß, du hast noch mehr Bücher mitgebracht, aber ich habe direkt so Lust, da reinzugehen,
Bitte.
weil gerade wenn du sagst, als irgendwie marginalisierte Person und gerade als schwarze Person, es gibt nur die Zukunft, wo du hinreisen kannst, frage ich mich direkt so, was ist die Zukunft, in die du reisen möchtest? Also wenn du jetzt, du bist jetzt Zeitreisender, du hast jetzt die Skills dazu, es gibt die technischen Möglichkeiten. Vielleicht passiert es dir nicht nur so, nicht nur, sondern du kannst es sogar selbst gestalten, wo du hinfliegst. Du fliegst in die Zukunft, die du dir wünschst. Wo kommst du an?
Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Erde ankomme, to be honest. Ja, das ist eine schöne Frage. Wenn man jetzt willkürlich den Ort wählt, kann ich einfach nur hoffen, dass ich jeden nerve damit, wenn ich erkläre, wie schlimm es in meiner Gegenwart war. Ja, oh ja, das wissen wir doch jetzt, dass es damals schlimm war. Jetzt komm mal klar, ist doch ganz normal jetzt. Und natürlich würde ich gerne in eine Zukunft kommen, in der Rassismus nicht mehr existiert. Oder zumindest glaube ich, dass Sachen, die dann Rassismus vielleicht ersetzt haben, gesellschaftliche Probleme, die Rassismus dann eventuell ersetzt haben könnten, für mich einfach sind, wie, was? Das ist doch kein Problem. Und ich mich dann erstmal von den progressiven Gruppen, würde ich einfach hoffen, dass ich mich auch noch begeistern lassen würde, dass man vielleicht in der Zukunft auch Hunde heiraten darf und mit denen Beziehungen führen darf. Oder dass es total normal ist, dass was auch immer passiert. Also ich hätte ein bisschen die Angst, auch in der Zukunft, dass ich konservativer plötzlich bin. Weißt du?
Aber das ist ja eigentlich eine
So.
schöne
Ist
Idee.
eigentlich
Also
schön,
eigentlich wäre es ja, wär's ja nichts Schlechtes sozusagen,
ja.
dann
Ja, stell dir mal
auch
vor.
positiv überrascht zu werden oder
Ja.
eben auch sich neu damit auseinandersetzen zu müssen, was ist für mich eigentlich normal.
Genau, weil es wird, wenn wir 50, 100 Jahre in die Zukunft reisen, ist vielleicht eine ganz, es ist garantiert ein ganz neues Normal wird es geben. Weil vor 100 Jahren gab es ganz viele andere Normals, als es sie jetzt gibt. Und was ist schon normal, auch wenn es, glaube ich, ein bisschen illusorisch ist. Aber stell dir das mal vor, du bist dann plötzlich, du warst gerade noch progressiv und irgendwie mit dem Herz am rechten Fleck und hast dich um die Mitmenschen gekümmert. Und dann bist du ja wieder runtergebrochen auf wirklich so Grundwerte und nicht diese kleinteiligen Diskussionen und Aushandlungsprozesse, sondern Menschlichkeit. Ich glaube, man müsste dann so ein bisschen sich rudimentär total neu ausrichten und erstmal wieder anfangen bei tu keinem anderen weh. Ja, vielleicht kommt man auch in eine Dystopie, kann auch sein, dass man dann sagt, okay, wäre ich mal in der Gegenwart geblieben, kann ja sein. Aber ich würde gerne in eine Zukunft reisen, wo ich natürlich sehe, dass die Menschheit doch nochmal die Kurve gekriegt hat und mein Glaube in die Menschheit ist ja das Maß, wie weit du in die Zukunft reisen würdest. Weil eine ähnliche Frage wurde mir auch schon mal gestellt. Wie weit würdest du dir denn trauen, in die Zukunft zu reisen? Weil daran kann man, glaube ich, eins zu eins die Hoffnung und den Glauben an Homo sapiens wiedererkennen, dass man sagt, oh ja, maximal 5 Jahre oder 10. Ich möchte ein cooles Smartphone. Das war's. An mehr glaube ich nicht mehr, dass wir mehr fabrizieren. Ne? Oder selbstfahrende Autos. Ja, die sind auch um die Ecke. Aber wenn du jetzt sagst 100, das ist schon mutig. 300 ist auch mutig, weil man hat ja auch immer dieses Gleichnis, wenn man jetzt einen Seefahrer von hier Kolumbus, der dachte, er entdeckt Amerika, Kolumbus nehmen würde und den 500 Jahre zurück ins Jahr 1092 packen würde, der könnte nach 2 Wochen wieder auf den Schiffen arbeiten, der hätte ein bisschen andere Werkzeuge, würde ein bisschen anders reden. Das wäre nicht so ein Leap wie auf einem, weiß ich auch nicht, Marineschiff im Jahr 1992 zu arbeiten.
Ja, es ist einfach
Es,
technisch eine ganz andere
der würde gar nicht
Angelegenheit.
mehr auf sein Leben klarkommen.
Ja.
Und 500 Jahre von hier aus ist noch mal mehr. Ja? Also das multipliziert sich dann sicherlich auch noch mal auf. Und ich glaube, wir könnten nicht mal mehr in 100 Jahren überhaupt auf unser Leben klarkommen. Und ja, aber so ein bisschen zocken und ich würde mir dann erstmal ein paar Videospiele besorgen. Ich glaube, diese Kultur hat sich dann schon so ein bisschen weiterentwickelt. Also vielleicht versacke ich dann auch in irgendeiner kleinen Mini-Wohnung in so einem Morph-Anzug und zock den ganzen Tag hyperimmersive Videospiele und du siehst mich überhaupt gar nicht mehr. draußen.
Spaß dran, das ist auch in Ordnung.
Ja.
Ich finde es so eine spannende Frage, weil ich werde es auch manchmal gefragt, sozusagen, ob ich Sachen wissen möchte, die noch kommen. Und ich merke, ich bin jemand, ich möchte gar nicht in die Zukunft blicken.
Ah, okay.
Also ich würde gerne in die Zukunft blicken können, um zu wissen, welche Entscheidung ich jetzt treffen soll, so auf einer globalpolitischen Ebene. Also weil ganz viel ist, glaube ich, es wird gerade ganz viel versucht zu machen, auch zum Erhalt von demokratischen Werten. Und wir wissen ja nicht, was davon funktioniert und was davon geht nach hinten los. Mhm. Und für sowas würde ich manchmal gerne im Voraus wissen, so einen Erwachsenen haben, der mir sagt, übrigens, wenn du es so und so machst, kommt das und das dabei raus. Und viele Sachen, die gesellschaftlich gerade passieren, sind ja auch, wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Aber grundsätzlich wäre ich niemand, der Sachen vorher wissen will. Oder wenn ich in die Zukunft reise, dann möchte ich, glaube ich, nicht wieder zurück. Ich möchte nicht der eine Mensch sein, der weiß, was passiert. Ich stelle mir das sehr stressig vor.
Oh ja,
vor.
Das ist blöd. Abgesehen von Sportergebnissen, ne? Marty McFly hat ja auch versucht, so einen kleinen Trick zu haben.
Bin
ich, ne,
so der Mensch für Sportwetten, aber ja.
Wenn man den Ausgang weiß, macht es Spaß.
Ja, okay, verstehe.
Aber ja, natürlich hast du recht. Das ist natürlich dann immer nur so eine Frage. Mhm. Komme ich wieder zurück und weiß dann alles besser? Ne? Dann ist man ja auch wirklich ein bisschen unausstehlich. Also dann lieber da bleiben. Ich fühle mich gerade erinnert an eine Folge von South Park tatsächlich, wo das Problem ist, dass Migranten aus der Zukunft kommen, weil alles tierisch schlimm ist in der 1000 Jahre in der Zukunft, keine Ahnung, kommen die, und da sich die Linguistik so entwickelt hat, dass alle Sprachen sind miteinander verschmolzen, es gibt nur noch eine Weltsprache, die so aus so unverständlichen Sounds für uns besteht. Und die kommen alle reihenweise durch ein einseitiges Tor. Man kann ja nicht mal zurück. die kommen alle hierher und wollen einfach im Niedriglohnsektor, nehmen die ganzen Jobs weg. Und man kann einfach das gar nicht verhindern, und die kriegen dann ihre Rechte. Das ist dann auch ein interessanter Take. Wenn es sowas gäbe, ja, Migration aus der Zukunft oder Migration in die Zukunft, wäre bestimmt auch nochmal ein ganz interessanter Denkanstoß, was das denn mit unserem Verständnis von Migration machen würde, mit unserem Verständnis von Zeit, würde es definitiv eine ganze Menge machen. Aber ich finde solche Gedankenspiele ganz interessant. Du beschäftigst dich nicht viel mit der Zukunft. Ich sage zum Beispiel, ich habe mal eine Freundin, die macht Kartenlegen. Und ich bin nicht wirklich so, dass ich sage, ich glaube daran, in dem herkömmlichen Sinne oder in dem Sinne, wie das Zielgruppen von Kartenlegen und Wahrsagen und die Zukunft vorhersagen betrifft, sondern ich habe mich eingelassen, weil das eine Freundin von mir war und weil ich das sehr geschätzt habe. Sie hat toll designte Karten und macht das zu so einer atmosphärischen Happening. Und ich kann dir sagen, nicht nur hat alles gestimmt, was sie mir vorhersagt, sondern die Erfahrung, das gemacht zu haben, ist, glaube ich, das Heilsame. Zukunft ist heilsam. Wenn dir jemand den Stress nimmt, dir den Kopf zu machen um die Zukunft und sagt, pass mal auf, so wird's kommen, dann sind bestimmte Bereiche deines Gehirns, glaube ich, mittelfristig, kurzfristig entlastet einfach, weil man es dann einfach passieren lässt. Und vor allen Dingen, je mehr Gedanken du dir um die Zukunft machst, und da sind wir wieder bei Octavia, es gibt so eine Aufzeichnung, die von ihren Hinterbliebenen Universitäten zur Verfügung gestellt wurden, so ihre Tagebücher und Manuskripte. Und da war auch eine Manifestation drin. Und Octavia Butler hat vor ihrem Durchbruch all das, was sie erreicht hat, mit all ihren Büchern auf den Bestsellerlisten zu landen, eine Bestseller-Autorin zu werden, hat sie alles auf so einem Manifestations-DIN A4-Blatt gebracht. Und in meiner Schule baller ich das sofort immer an das Smartboard und rede über Manifestation und frage die Kids, ob sie nicht auch mal sowas schreiben wollen. Und was sie glauben, wie viel von dem, was Octavia Butler da drauf geschrieben hat, prozentual eingetreten ist. Also sind 100% eingetreten. Von all dem, was sie gesagt hat, ich kann mir alles leisten, meine Mom und ich haben Healthcare, ich bin eine Bestseller-Autorin, alle meine Bücher landen auf den Top-Listen, egal ob die Verlage die pushen oder nicht. Das wird passieren. Du wirst es sehen, das wird passieren. Und es ist eingetreten. Also ich glaube, der Effekt von einer Wahrsagerin, die dir vielleicht sagt, du wirst nächstes Jahr eine Reise unternehmen und eine ganz, ganz besondere Person kennenlernen. Auf deiner ersten Reise im nächsten Jahr wirst du mit offenen Antennen durchs Leben gehen. Und es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ist einfach das Ding. Und das hat Octavia mit ihrem World Weaver, World Maker, Storyteller, Bestseller. Das war ihre Abfolge. Also sie wollte Welten erschaffen, sie wollte Welten verändern, sie wollte Welten miteinander in Verbindung bringen, sie wollte Geschichten erzählen und die Geschichten sind jetzt draußen und die sind sehr erfolgreich nach wie vor.
Was ich daran so spannend finde, ist, ich denke ganz häufig darüber nach, du meintest es ja vorhin auch schon mit so Muskeln trainieren, aber grundsätzlich sagt man ja, das Gehirn ist gut darin, was wir viel tun. Und ich merke einfach bei mir zum Beispiel oder auch in meiner Alltagsarbeit, weil ich mich natürlich viel mit diesen Themen beschäftige, ich bin sehr, sehr gut darin, so rechte Strömung im Blick zu haben, gut zu verstehen, wie die funktionieren. Worin ich nicht gut bin, was ich wenig übe, ist sozusagen, okay, was für eine Zukunft wünsche ich mir eigentlich? So dieses kurz davon loslassen, durchatmen und zu sagen, es ist nicht nur, wo bin ich vielleicht dagegen, sondern wo bin ich dafür? Und mich würde ein bisschen interessieren, was diese Übung mit den Kindern macht. Was für Erfahrungen machst du damit? Gibt's mit der Liste?
Naja, wir wissen ja, dass das beste Gegenmittel gegen Rassismus und andere Angriffe auf deinen Selbstwert ja immer Empowerment ist. Das haben wir ja auch festgestellt. Durch Selbstorganisation marginalisierter Gruppen wird das auch kultiviert und auch hoffentlich weiterhin im Bildungsbereich kultiviert, obwohl sehr konservativ die Bildung immer noch ist in Deutschland. Aber ich möchte erstmal den Selbstwert mit so einer kleinen Rüstung ausstatten. Und ich möchte, dass die Kinder ihren eigenen Erfolg in der Zukunft manifestieren lernen. Ich habe meine Übung gemacht und das beantwortet, glaube ich, die Frage ganz gut. Ich habe mich einfach hingestellt, jetzt vor 2 Jahren war das, und habe gefragt, wie ist das vergangene Jahr für dich gewesen? Und dann mit so Klebepunkten mache ich auch gerne, mit so einem Smiley und so einem traurigen Ding. Und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal Klebepunkt-Action gemacht. Wie wird 2024 für dich damals, ne? Und
also dann das nächste Jahr.
Das nächste Jahr, genau. Ja. Wir waren dann zwischen den, kurz vor den Weihnachtsferien war das. Und das war eine gute Übung, um nochmal zu zeigen und sich vor allen Dingen mit den Kindern zu befassen, die bei beiden den traurigen Smiley gemacht haben. Also nicht nur ist dieses Jahr beschissen gewesen, sondern das nächste Jahr wird es auch. Und das ist ja eine noch schlimmere Aussage eigentlich, ne? Bevor es überhaupt einen Tag alt ist, das Jahr, ist schon für den Arsch. Und das ist das Schlimme. Und bei den 3 Kindern, bei denen das so war, bei den 3 Kids, waren ja 5. bis 10. Klasse, Jugendliche mitunter, haben wir dann auch immer ein bisschen gesprochen mit denen. Und andere kamen dann dazu und wir haben sich ein bisschen empowered und der ein oder andere Klebepunkt wurde auch so ein bisschen verrückt. Und bei einer Schülerin war es tatsächlich dann so, dass es sehr emotional wurde und ihre Freunde sie dann irgendwann so ein bisschen nochmal anders gesehen haben und aufgebaut haben und es dann sehr tränenreich war. Und sie, glaube ich und hoffe ich, auch frohen Mutes dann irgendwie in das neue Jahr starten könnte. Wir machen ganz viel Glück und wünschen uns die Kleeblättchen, schnipsen wir uns hin und her und die Schweinchen grüßen uns immer zum Neujahrsbeginn. Und das ist ja eigentlich auch eine Manifestation von Glück und Aberglaube auch. Wenn ein Fußballspieler da seine Rituale hat und den Ehrenschuh anzieht vor dem anderen und sonst überzeugt ist, dass er kein Tor schießt, das ist auch eine Form von Futurismus. Und so kleine Spiele können im Alltag schon diesen Muskel trainieren, weil Fantasy und Futurismus ist ein Resonanzraum, der auch gefüttert werden muss, gestählt werden muss und ausgedehnt. Du musst eigentlich so Dehnübungen machen wie mit deinen Muskeln, musst du das genauso machen. Du musst dich ein bisschen drauf einlassen und diese positivistische Haltung der Zukunft gegenüber kann definitiv trainiert werden. Und das möchte ich immer wieder machen, weil Empowerment Ich würde nicht sagen, Futurismus geht nur über Empowerment, sondern andersrum auch. Richtiges Empowerment ist in der Zukunft. Weil wenn du sehr empowermentbedürftig bist, heißt es, dass in der Vergangenheit sehr viel Struggle liegt. Und gerade in der politischen Tragweite ist es so, guck dir mal an, womit Diktatoren und andere konservative Rechte gerade Welle machen mit gestern. Das ist deren erster und einziger Punkt, den sie verkaufen wollen und oder die Leute bringen wollen, ist gestern, gestern, gestern. Weißt du noch gestern? Nostalgie. Und dieses milchige Glas der Nostalgie, das geht bestimmt bei unseren alten Super Nintendo-Spielen super süß. Ne? Und wir können uns auch mal gerne ein altes Album angucken und jetzt Iron Maiden nächstes Jahr in Hannover, mache ich auch mit, weißt du? Und im Gestern ein bisschen sein. Aber das darf niemals kultiviert werden in unserem soziopolitischen Zusammensein. Sondern wenn von denen, die uns schaden wollen, die Erzählung gestern, gestern, Make America Great Again ist, dann müssen wir sagen, tomorrow, 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 tomorrow. Morgen, morgen, future, future. Ich meine, die größte Jugendbewegung der Welt, bis vor einigen Jahren wahrscheinlich, hat das Wort Future drin. Das ist kein Zufall. Die Kids finden das geil. Und das müssen wir weiter kultivieren.
Ich finde das gerade faszinierend, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, dass Trumps Slogan auch sein könnte, Make America Great. Sondern es ja, immer diesen Blick nach hinten hat. Finde ich sehr, sehr faszinierend.
Ja.
Bevor wir jetzt zu weit sozusagen in unsere jetzige politische Situation gucken, ein Buch hast du uns noch mitgebracht, oder?
Ja, das sind so ein bis zwei, sag ich mal. Also ich möchte nur die Themen ganz kurz anschneiden, weil die dann auch relativ wichtig sind, um sich bewusst zu werden, dass Octavia Butler sich mit jedem Buch neu erfinden wollte. Also sie hatte das Claim gehabt, kreier deine eigenen Welten und schreib dich selbst rein. Und das hat sie dann auch beherzigt. Sie hat immer eine neue Welt, auch innerhalb dieser Trilogie, hat sie immer versucht, neue Bücher zu schreiben. Und das ist auch ein sehr interessantes Buch, ist Wild Seed, Wilde Saat, aus dem Jahr 1980. Also alle Bücher, von denen wir heute geredet haben, sind so zwischen Ende 70er und Ende 90er entstanden. Und Wilde Saat ist, der Aufhänger wäre die toxische Beziehung zweier unsterblicher Wesen. Also ein Mann und eine Frau haben die Fähigkeit ewigen Lebens und das ist unterschiedlich. Die Frau ist eine Shape-Switcherin, die kann sich in alles verwandeln und kann Menschen heilen. Und Doro ist ein Shapeshifter. Und das Ding ist, seine Seele springt in die nächste Person, wenn er stirbt. Das ist das Ding. Und er kann auch selber kontrollieren, in wen er reinfährt. Und die Person gibt es dann einfach nicht mehr. Und sein vorheriger Körper fällt um. Und das macht ihn zu dem mächtigsten Wesen überhaupt. Und er braucht sie, um so eine ganz mächtige Übermenschenrasse zu gründen. Und die fallen in so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das ist das Schöne beim Afrofuturismus, was mir wichtig ist, auch nochmal zu sagen. Und gerade bei Octavias Welten ist es so, dass ihr Futurismus stellt immer so die Kontraste scharf. Das heißt, wir können natürlich ein Sachbuch über toxische Beziehungen reden. Dann ist es in unserer Realität verhaftet. Aber wenn man spekulative Fiktion bedient, dann stellt man die Kontraste der Problematiken mit Hilfe von Fantasy so scharf, dass man sagt, aha, ja, ich fühle mich so in einer toxischen Beziehung, dass mein Partner übermächtig und sterblich und immer ewige Macht über mich hat. Und ich fühle mich so, als würde es keinen Ausweg geben und ich fühle mich so, als würde der mich überall finden können. Und ich fühle mich so, als gäbe es keinen Ausweg. Und das finde ich so interessant, dass das viel klarer erkennbar wird, wenn man ein Fantasy-Buch darüber liest. Die Problematiken offenbaren sich hier so klar, dass man das Problem viel besser überblicken kann. Und das ist ein ganz, ganz großer Wert, der auch im dem anderen Buch, was ich dann noch, auf das ich dann gerne hinweisen wollte, das sind Zweiteiler, die Parabel vom Sämann und die Parabel der Talente aus dem Jahr 93 und 98, da hat Octavia Butler tatsächlich das Meisterstück vollbracht, im Jahr 98 den Slogan eines rechtskonservativen, christlich-konservativen Präsidenten der USA, Make America Great Again, vorherzusagen. Und das ist so ein Punkt, wo es fast auch schon unheimlich wird. Aber hätte ich es nicht selbst gelesen, hätte ich es nicht geglaubt. In der ganz alten Auflage, die älter ist als Donald Trumps Präsidentschaft, spielt in einer Zukunft nach der großen Klimakatastrophe, ist die Gesellschaft am Zerbröseln eigentlich. Es gibt ganz wenig friedlich lebende Leute in so kleinen Refugien, Enklaven leben die und der Rest zündet alles an, weil eh schon alles brennt. Und plündern und töten und schädigen von friedlichen Menschen ist die einzige Religion, die alles dominiert. Und wir haben einfach verloren alle. Und in dieser Mitte begibt sich eine junge Frau auf eine Reise, die christlich erzogen ist, allerdings für diese Gegenwart, in der sie sich wiederfindet, außerhalb der christlichen Enklave, wo sie sich diesen Grausamkeiten gegenüber sieht, braucht sie ein eigenes Glaubenskonstrukt. Und wie sie sich das entwirft und wie sie eine Anhängerschaft auf ihrer Pilgerfahrt findet, das ist der Inhalt des Buchs. Da geht es um Veränderung und Wandel, der Gott des Wandels. Den denkt sie sich aus und spricht sich dafür aus, dass alles, was wir berühren, verändern wir. Alles, was wir verändern, verändert auch wiederum uns. Und deswegen ist das im Universum, das sich ja permanent ausdehnt und permanent auch Veränderung. Stillstand ist eine Illusion eigentlich auch. Und deswegen, wenn Veränderung allgegenwärtig ist und auch in uns drin sich jede Zelle permanent irgendwie erneuert und wir zwar ganz still stehen können, aber in unserem Körper nur Sachen abgehen und nichts stillsteht, nicht mal ein Stein, können wir auch sicher sein, dass das etwas ist, was in so einer grausamen Realität hilft. Und das, damit möchte ich so ein bisschen rund machen, diese ganzen Protagonistinnen zu sehen, wie sie sich durch diese krassen Szenarien schlagen, das ist heilsam. Das habe ich auch bei der ISD den Geschwistern immer wieder empfohlen. Und das möchte ich auch hier nochmal sagen, nicht zu viel Sachbücher lesen, nicht zu viel Dokumentation, bitte auch Fantasy, bitte auch nicht zu viel davon.
Ich muss da gerade ein bisschen innerlich grinsen, weil du hattest mir vorher empfohlen, ich hatte dich gefragt, was soll ich lesen, und du meintest irgendwas von Octavia Butler, und ich habe mich ertappt, dass ich angefangen habe, eine Biografie über sie zu lesen.
Ah, nein! Gibt's aber auch gute.
Ich meine, das ist natürlich auch interessant, yes. Aber trotzdem habe ich an mir schon gemerkt, so, ich möchte wieder etwas aus einer Erzählerperspektive über diese soziale Situation lernen, in denen diese Werke entstanden sind.
Ja,
statt, und das ist so faszinierend, dass ich das eher machen würde, als das Werk zu lesen.
Ja.
Und deshalb, du hattest mir vorher schon gesagt, du willst darüber noch mehr sagen. Weshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Sachliteratur lesen, sondern vielleicht eben auch Fantasie am Ende?
Ja, also unbedingt. Ich sage ja nicht, dass man sich vor der Realität verschließen muss, ne? Aber ich habe ganz viele Freundinnen, die ich nicht mal irgendwie zu einem Spielfilm kriege oder so. Die dann immer sagen, wollen wir nicht eine Doku gucken? Und ich gucke eigentlich nur Dokus die ganze Zeit. Und ich glaube, wenn man zu sehr im Morgen festhängt mit 100% seiner Fasern, kann das gefährlich sein für dich. Wenn man nur im Gestern hängt, sind wir uns einig, ist auch nichts, was dir hier und jetzt hilft. Und ich glaube, die dritte Dimension auch. Wenn man nur im Jetzt hängt, nur wirklich in hier und Reality, Overdose. Und viele haben eine Reality-Overdose heutzutage, weil Podcasts sind auch Reality, für die Reality-Overdose verantwortlich. Man muss, glaube ich, ein bisschen rausgehen und diesen Eskapismus, den ich auch sehr wichtig, glaube ich, in meiner Biografie sehe. Ich habe mich immer wieder geflüchtet vor irgendwelchen Neonazis, die mich in meiner Heimatstadt vielleicht bedroht haben und selbst auf meinem Schulhof mich täglich gegängelt haben und mit Hitlergrüßen begrüßt habe. Das war die Phase, wo das am schlimmsten war, war die Phase, wo ich am meisten gezockt habe und mich in diese Welten versunken bin und immer Comics gelesen habe mit meinem Kumpel, mich da so ausgetauscht habe. Und dieses Nerd, diesen Eintauchen in diese anderen Welten, war für mich ein total schönes Refugium, wo ich ein bisschen rumschwimmen konnte, wo ich auch empowered wurde und wo ich einfach nochmal so andere Erzählungen verabreicht bekommen habe, weil die Erzählungen von der Realität können schön sein und von der Gegenwart, aber wir müssen, wie gesagt, diesen Muskel trainieren und wir sollten einfach ganz viel Sachbücher, auch gerade was Schwarzsein betrifft, ja. Da ist ein Büchertisch und das Einzige, was Fiction ist, sind immer Kinderbücher oder Jugendbuch. Und genauso in der Literatur ist es ganz oft auch, dass ich Fantasy-Bücher immer im Jugendbuch, also Fantasy und Science-Fiction ist in der deutschen Literatur irgendwie immer Jugendbuch. Das wäre genauso, als würde ich denken, Coming-of-Age-Filme sind nur für Jugendliche. Und im Film ist eigentlich in der Regel das Gegenteil der Fall. Coming-of-Age-Filme geht es ums Erwachsenwerden und die Zielgruppe Nummer 1 sind bereits erwachsene Leute, die auf ihr Erwachsenwerden wieder zurückblicken. Mitten im Erwachsenwerden, wenn du mittendrin steckst in der Pubertät, hast du dafür gar keine Zeit so richtig, ne? Da kann dich das natürlich auch inspirieren, aber Coming of Age ist für uns Erwachsene interessant, ja? Und genau demnach jugendliche, junge ProtagonistInnen in den Büchern zu haben, ist gut für alle. Science Fiction sollten viel mehr Erwachsene lesen und auch Fantasy-Romane sind nicht nur für Nerds und Jugendliche, sondern sollten sich alle irgendwie mal durchlesen. Es gibt großartige Sachen und das wünsche ich mir, dass es da mal einen stärkeren Turn zu gibt. Auch Science Fiction, weißt du, wir sind ja natürlich auch als schwarze Menschen ganz oft aufgewachsen mit einer Vorstellung von der Zukunft, wo wir keinen Platz drin hatten, wo wir uns nicht wiedererkannt haben. Vielleicht nur mal so eine Lieutenant Uhura auf dem Deck vom Raumschiff Enterprise war, die so aussah wie wir, aber dann irgendwie wirkte die dann auch so ein bisschen wie die Sekretärin oder Hilfskraft von den anderen Leuten, die auf der Brücke da gearbeitet haben. Wohingegen, wenn man die Perspektive verändert, ist sie natürlich eine der Führungspersonen auf einem 2000 Menschen schweren Schiff. Ne? Also die reale Perspektive am Set ist ja nicht das, was wiedergespiegelt wird. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Perspektivwechsel, den es gibt. Ich kann mich auf die Welt einlassen und ich kann dieses reale Set beobachten, wo das natürlich problematisch ist. Und das dazu würde ich halt auch sehr viele gerne mal einladen, auch bei meinen Workshops und Vorträgen und Übungen möchte ich gerne auch immer, dass Imagination radikal ist und dass wir uns gemeinsam nach meinem Input, nach dem, was ich eingeführt habe, radikal auf eine Reise bewegen und da suche ich auch auf jeden Fall noch Unterstützung dabei, das so ein bisschen zu kultivieren. Und eine der unterstützenden Instanzen könnte natürlich auch der Heine Verlag sein, wo ich mir mal wünschen würde, dass die meine Arbeit ein bisschen stärker mal sich damit auseinandersetzen, was ich jetzt schon 5 Jahre mit einer Autorin mache, deren Bücher ausschließlich auf Deutsch bei ihnen verlegt werden. Und da suche ich jetzt mal so ein bisschen den Kontakt auch langsam, weil ich ein bisschen Hilfe dabei brauche, das nochmal mit Hilfe von anderen Gruppen weiterzuentwickeln, meine Theorien auf ganz andere Beine zu stellen und im Bildungs-, Kulturbereich und sonst wo, wo es noch gebraucht wird, Anwendung zu finden, dass ich das besser weiterentwickeln kann und da strukturelle Unterstützung auf jeden Fall brauche.
Ist auf jeden Fall ein guter Punkt und wir drücken die Daumen für die Arbeit an der Stelle. Uns ist immer total wichtig, dass wir am Ende nochmal den Bogen schlagen dazu, was denn unser Publikum eigentlich mitnehmen kann. Also wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und denkt so, spannend, Octavia Butler lese ich auf jeden Fall mal, ist ja interessant. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig gutes Takeaway. Aber der nächste Punkt ist ja auch, wir sprechen natürlich immer über Gesellschaft. Mhm. Also wir sprechen ja nicht nur über Freizeit und Literatur und was lese ich gerade und was lese ich gerade nicht, sondern wir leben ja in einer realen, also ich gehe jetzt wieder zurück in meinen inneren Sachbuchmodus, merkst du? Wir leben in einer realen Gesellschaft mit gerade auch sehr realen Herausforderungen und Entwicklungen, die teilweise eben auch nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen. Und ich finde den Gedanken so schön, mir Raum zu nehmen für eine Zukunft, die ich mir vorstelle und die ich mir vielleicht auch wünsche. Du hast auch gerade gesagt, nachdem du deinen Input gibst, sozusagen, machst du mit den Workshop-Teilnehmenden Übungen und Gedankenreisen. Hast du eine Gedankenreise oder eine Übung für uns dabei, die wir in unseren Alltag integrieren können? Was können wir, kann man das so irgendwie morgens beim Zähneputzen machen? Oder wie kriege ich das integriert? Weil ich bin auf jeden Fall Teil des Sachbuchproblems, definitiv. Ja,
das Sachbuchproblem.
Also ich bin gerne dein Proband.
Vielleicht schreibe ich mal ein Sachbuch, das den Titel trägt, das Sachbuchproblem.
Und dann ist so heimlich. Ich,
ja,
heimlich kein Sachbuch.
Für Belletristik werbe. Ja. Wichtig, Fiktion, die sehr beliebt ist in Deutschland, sind zum Beispiel, also man sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, was für Fiktion, fiktive Inhalte konsumiere ich. Das ist schon mal eine ganz gute Übung. Und wenn ich dann sehe, aha, okay, Crime, und dann habe ich mal Crime gelesen. Und dann von Sebastian Fitzek über Dan Brown und sonst was, wie sie alle heißen. Also Crime. Also scheinbar ist ja Crime irgendwie der Superseller hier in Deutschland. Und die beliebteste Serie der Deutschen ist auch Crime ist Tatort. Ja, schon immer. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Trotz des großen Streaming- und Serienzeitalters, wo Deutschland ja auch mitmischen will, ist immer noch Tatort. Natürlich Crime. Warum denn eigentlich immer nur Crime? Ja, und wer ist da kriminell und was passiert da und was lese ich da? Also erstmal auch sich gewahr werden, was habe ich und was habe ich noch nicht gelesen. Und ganz viele Geschwister sagen mir auch, also Science Fiction hat mich nie richtig interessiert. Das hat der Grund, den ich gerade genannt habe, weil wir uns nicht wiedererkannt haben. In welcher Zukunft erkennst du dich wieder? Und was auch eine ganz schöne Übung ist, ist selber manifestieren, damit spielen, sich wirklich mal morgens nach dem Zähneputzen hinzusetzen und zu sagen, diese Woche wird geil, weil. Und einfach mal mit Manifestationen so ein bisschen zu spielen und mit der Zukunft kann man auch so ein bisschen spielerisch umgehen. Und mit der Vorstellung von der Zukunft auch. Und man wird sich wundern, wie sehr dich das beschwingen kann, wie sehr dich das empowern kann, wirklich frohen Mutes in die Zukunft zu gehen, weil natürlich können wir Angst entwickeln vor der Zukunft. Natürlich wird sicherlich einiges ein bisschen schwieriger, bevor es besser wird, gerade in Sachen Klima. Aber wir können uns ja selber aussuchen, in welchen Dimensionen wir Zukunft auslegen. Ist es jetzt heute Abend oder ist es in 20 Jahren? Und alles dazwischen ist ja auch okay und darüber hinaus. Und ich glaube, ich würde ganz gerne Übungen kultivieren, wo zukünftige Rollen spielen. Und ich sage natürlich, Futuristen sollten mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder sich zumindest engagieren und für die einzusetzen, weil da arbeitet man direkt mit der Zukunft selber aus seinem Standpunkt aus. Man sollte auch gucken, wenn man ein Mensch ist, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, im Lebensabend steht, für wen könnte ich denn Mentor werden? Wem könnte ich denn ein bisschen was von mir beibringen? Oder wer könnte von mir profitieren? Wem könnte ich meine Tür aufhalten, aufstoßen? Und wenn man vielleicht jünger ist, vielleicht mittleren Alter ist, kann man sich auch fragen, sollte ich nicht vielleicht auch nochmal Mentorship haben? Ist es nur was, was Jugendliche haben? Ja, wir beschäftigen uns mit der Pubertät, die 20er sind krass und meine 30er sind fast vorüber. Da brauche ich auch ganz viel Begleitung und es tut mir total gut, von Persönlichkeiten begleitet zu werden, die schon so ein paar Kämpfe gekämpft haben vor mir und meinen Weg mir bereitet haben. Also ich glaube, diese ganzen Sachen so ein bisschen zu hinterfragen, man redet ja oftmals von Realitätsverlust, wenn Leute nicht mehr klarkommen in der Gegenwart. Und ich glaube, man müsste aber auch den Zukunftsverlust so ein bisschen beklagen, weil die Zukunft ist in ganz vielen Köpfen Apokalypse oder Klimakatastrophe. Und darüber hinaus gibt es auch noch ganz viele Sachen, die wir uns vorstellen können. Und wenn wir uns dem bemächtigen, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass eine coolere Zukunft Realität wird, würde ich sagen.
Auch wenn das theoretisch schon fast perfekte Abschlussworte wären, habe ich trotzdem noch eine Frage.
Sehr gerne.
Und zwar sagst du gerade, dass Zukunft wie häufig uns sehr dystopisch vorstellen.
Ja.
Und ich fand es aber spannend, weil die Bücher, die du mitbringst, aus meiner Sicht ist das eine ganz schön dystopische Zukunft. Glaubst du, dass es trotzdem eine Kraft hat oder glaubst du, dass wir auch, also kannst du dir theoretisch ein Buch von Octavia Butler oder einer anderen Person vorstellen, wo die Zukunft nicht dystopisch ist und aber trotzdem eine Kraft hat, sozusagen irgendwie was mit deinem Kopf und mit deiner Fantasie zu machen.
Mhm.
Weil die Zukunft, die sich da vorgestellt sind, die sagen zwar sehr viel über unsere aktuelle Gesellschaft aus, aber sie sind jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich freue mich richtig doll drauf, da jetzt mal Urlaub zu machen und dahin zu reisen.
Stimmt. Ja, das stimmt. Ne? Also wenn wir so in so einem Utopia dann ankommen würden, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, eine Handlung reinzuweben. Ne? Das ist natürlich so, man braucht Konflikt, wenn man Drama erzeugen möchte. Ne? Aber
ein Buch,
ich glaube,
wo einfach alles nur gut ist, ist nett, aber jetzt nicht so, bleibt nicht da im Kopf hängen.
Genau, aber ist trotzdem eine berechtigte Frage, warum denn diese Dystopien? Ne? Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, im ersten Schritt können wir uns ja viel besser vorstellen, wie eine Zombie-Apokalypse aussieht. Da haben wir Bilder im Kopf. Wir wissen, dass wir diesen Bank dann vor die Tür nageln müssen, wenn die reinkommen wollen. Und wir wissen, dass die eine schwere Kopfverletzung zufügen müssen, damit wir Ruhe haben. Und all das wissen wir nur durch Popkultur. Das ist alles in einem fiktiven Raum. Aber es hat so viel Inhalte gegeben und so vieles. Und jetzt gerade an Halloween rennen ganz viele Zombies rum. Und man spielt es, man spielt damit. Und diese Kultur ist von einer fiktiven Kultur zu einer realen Kultur fast geworden, ne? Die irgendwie so ein gemeinsames Verständnismodell scheinbar hat und Regeln entwickelt hat. Und diese Kultur ist relativ stabil, weil es sehr viel popkulturelle Erzeugnisse gibt. Also eigene Geschichten zu schreiben, sich dem Narrativ zu bemächtigen, kann eine sehr, sehr empowernde Sache werden, weil man dann vielleicht auch so etwas kreieren kann, was gar nicht, noch nicht existiert, aber wo alle einen Verständnisraum miteinander teilen. Das ist dann, glaube ich, das Gehaltvolle daran, wenn das passiert. Und genau in diesen schwierigen Zukünften empowert es dich, weil die haben es alle schlechter als wir, diese Protas, die ich heute vorgestellt habe. Die haben es alle schlechter als ich. Aber wie sie das meistern, wie sie denken und was für Strategien sie entwickeln und was auch Solidarität für eine Rolle spielt. Darin kann ich mich ganz stark wiedererkennen. Und das gibt mir, wenn ich dann wieder zurück in die Gegenwart gehe, wie bei deiner fiktiven Zukunftsreise, du dann wieder zurückkommen würdest. Und du denkst so, puh, okay, so schlimm ist ja doch nicht hier. Also vielleicht ist das einfach nur so ein, vielleicht spielt das nur ein bisschen mit unserem Mindset. Weil man kommt ganz oft in so einen negativen Strudel rein. Ey, sorry. Klimakatastrophe, Covid und auch noch Faschisten. So, wer steht denn in unserer Ringecke hier so? Was ist denn in unserer Ringecke für einen Fund noch zu haben? Und da kann Futurismus auf jeden Fall etwas sein, was gegen alle gleichermaßen Wirkung erzielen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz heilsamer Gedanke, mit dem es sich viel schöner schlafen lässt nach so einer Lesesession, kurz vorm Einschlafen. Auch wenn die Welten sehr schwer sind, man sollte dann vielleicht auch drauf gucken, dass ich mir Welten anschaue von Autorinnen, die vielleicht Profile haben, wo man nicht alle Tagebücher liest, die neue Perspektiven auf Zukünfte haben, die ich auch noch nicht habe. Octavia Butler hat sehr, sehr viele Flinter-Autorinnen inspiriert, sich Zukünfte auszudenken. Und davon sind auch ganz, ganz viele schwarz. Und jetzt aktuell hat man ein ganz, ganz breites Potpourri und Afrofuturismus, der Begriff, der ich will nicht sagen, wird ergänzt, weil es war schon, es ist eigentlich der Ursprung, ist African Futurism. Es ist dann so die Kultur, die sich dann offenbart, die man auch nochmal erforschen kann. Es tun sich neue Sachen auf, die wirklich auf jeden Fall lohnenswert sind zu erforschen. Und es macht immer etwas mit deinen Gedanken, mit deinem Mindset, was du in der Gegenwart hast. Und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass man sich auf die Reise begibt. Und ich kann versprechen, so schwer die Welten auch sind, so erhebend ist auch die Erfahrung, wenn sich die Protas vielleicht behauptet haben oder Strategien entwickeln kann, wie man vielleicht damit umgehen kann.
Das ist auf jeden Fall spannend. Ich verspreche, ich werde diesmal nicht nur ein Sachbuch darüber lesen, sondern auch
Nein.
eins der Bücher. Was möchtest du uns noch mitgeben?
Macht mehr in Schulen, das sage ich immer ganz gern. Das ist immer mein Catchphrase.
Das ist gemein, weil das sagen immer alle. Egal welche Veranstaltung, egal welches
Ja, sehr
Thema, es
gut.
geht immer um Schulen. Manchmal habe ich ein
Ja.
bisschen Mitleid mit Lehrkräften, weil die schon so viel zu tun haben.
Ja, stimmt. Aber die brauchen Unterstützung. Das
Ja.
ist das Ding. Und ja, im futuristischen Sinne steckt da viel drin. Bildung, Kultur, Fantasy. Lasst euch auf Fantasy ein, auch wirklich. Ja, lasst euch auf Sachen ein, die es noch nicht gab. Und auch wenn es ein Fantasy-Brettspiel ist oder wenn es irgendwas anderes ist, lasst euch mal ein bisschen aufs Fantasieren ein. Ist nichts für Kinder, ist nichts für Jugendliche. Uns Erwachsenen geht es so schlecht, weil wir aufgehört haben zu fantasieren. Also bitte mehr, lasst mehr Fantasy in euer Leben.
Ich würde sagen, es ist das perfekte Schlusswort. Dave, lieben Dank, dass du hier warst. Danke für deine Arbeit. Und wir werden alle Sachen, die du heute genannt hast, also auch die ganzen Bücher nochmal verlinken, dass sozusagen Leute
Cool.
da nochmal reingucken können. Ich drücke dir die Daumen.
Viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Viel Spaß. Viel Spaß beim Lesen. Doch,
Lieben
doch, doch.
Dank.
Viel Spaß beim Lesen. Und gib mir auf jeden Fall Rückmeldung. Danke, dass ich kommen durfte und ein bisschen was erzählen durfte.
Danke auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit einem deiner FreundInnen, schick sie jemandem weiter. Und wenn du so bist wie ich und zu viele Sachbücher liest, würde ich sagen, es ist Zeit für ein bisschen Fiktion. Lies ein Buch und gestalte ein bisschen mit die Zukunft.